Und täglich grüßt die Bankenrettung. Im Jahre 2008 kam es im Rahmen der Bankenkrise zum wohl größten Subventionspaket der jüngeren Geschichte. Dieses war notwendig geworden, beziehungsweise man sagte uns, es wäre notwendig, weil die Bankiers in ihrer fast grenzenlosen Weisheit einen irrwitzigen Geldberg mit ihren Spekulationen abgefackelt hatten. Die Bankenrettung kostete die EU-Steuerzahlerinnen 800 Milliarden Euro, der deutsche Anteil davon betrug 68 Milliarden Euro. Damals haben die Politiker vollmundig, man kann auch sagen großmäulig, versprochen, dass es nie wieder dazu käme, weil man ein robustes und stabiles Banksystem etablieren würde. Bla, bla, bla. Momentan laufen die letzten Schritte zur Rettung der NordLB. Dabei geht es um rund 3,6 Milliarden Euro, die Sparkassen und Bundesländer zur Verfügung stellen sollen. Angesichts dieser Summe herrscht wieder mal ein viel zu hohes Maß an Intransparenz. Wichtige Informationen werden selbst Parlamentariern als zentralen Akteuren der Gesetzgebung vorenthalten. Aufgrund der dünnen Faktenlage haben sie keine Möglichkeit, wirklich gestaltend in den Prozess einzugreifen. Mögliche Alternativen wie die Abwicklung oder eine Neuordnung des gesamten Landesbankensektors werden von den Regierungen als zu teuer dargestellt bzw. von Teilen des Sparkassensektors blockiert. So wird eine öffentlich notwendige Diskussion weitgehend unterdrückt. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete, hat Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter, CDU, die Rettung der Norddeutschen Landesbank verteidigt. Im Gespräch mit MDR Sachsen-Anhalt erklärte Richter, dass das Sanierungskonzept für die NordLB greifen werde. Davon seien die beteiligten Sparkassen ebenso wie die Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen überzeugt. Wäre das nicht der Fall, würde Sachsen-Anhalt das Vorhaben nicht mit 200 Millionen Euro unterstützen, so Richter. Die Norddeutsche Landesbank hatte durch Geschäfte mit Schiffskrediten Milliardenverluste eingefahren. Der Landtag hatte nach einer intensiven Debatte das Geld für die Rettung der Bank bereitgestellt. Die Koalitionspartner CDU, SPD und Grüne hatten für die Unterstützung gestimmt. AfD und Linke dagegen. Auch die landeseigene Investitionsbank Sachsen-Anhalts ist Teil der NordLB. Dazu hat die Neue Presse aus Hannover geschrieben, und ich zitiere, die NordLB kann sich kurz vor Weihnachten auf einen lange ersehnten Geldregen freuen. Der Landtag in Hannover hat den Weg für die milliardenschwere Rettung freigemacht. Auch in Sachsen-Anhalt geht das Milliardenpaket auf die Zielgerade. Es ist das Ende einer monatelangen Debatte. Der Niedersächsische Landtag hat am Montag die Rettung der NordLB beschlossen. Damit wurde der Weg für eine milliardenschwere Finanzspritze freigemacht. Zitat Ende. Finanzminister Reinhold Hilbers, CDU, verteidigte die Pläne der rot-schwarzen Landesregierungen mit den Worten: Wir entscheiden nicht über die Zukunft irgendeiner Bank. Wir zahlen Kapital in unser eigenes Unternehmen ein, weil es einen Wert hat und profitabel ist. Hilbers machte deutlich, dass es keine andere Alternative gegeben hätte. Die Lösung von SPD und CDU sorge dafür, dass es auch weiterhin eine Landesbank für den Mittelstand gebe und darüber hinaus Arbeitsplätze erhalten werden. Und dann gibt es noch den Fall der Warburg Bank in Hamburg. Laut einem Bericht des Internetdienstes Finanzwende.de ließ sich im Jahr 2009 die Warburg Bank 48 Millionen Euro Steuern vom Staat zurückerstatten. Was fast 47 Millionen davon wohl zu Unrecht. Denn die Warburg Bank nützte offenbar Cum-Ex-Geschäfte im großen Stil aus. Dies haben Zeugen vor Gericht ausgesagt und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln ergeben. Bereits im Jahr 2016 ermittelte das Finanzgericht Köln und durchsuchte Bürogebäude der Warburg Bank und dessen Vorsitzenden Christian Olearius. Die Kölner Beamten kontaktierten daraufhin ihre Hamburger Kollegen. Diese antworteten offenbar, man würde nur den Anweisungen der Hamburger Staatsanwaltschaft folgen und werde somit keine Ermittlungen in Gang bringen. Dies ist bereits ein voll krasser Fall von Rechtsnihilismus. Kurz darauf übersandten Kölner Beamte Hinweise, dass sich die Warburg Bank zwischen 2006 und 2011 bis zu 170 Millionen Euro zu Unrecht durch Cum-Ex-Geschäfte an Steuern zurückerstatten ließ. Dies sei mit Billigung der Geschäftsführung passiert. Im Oktober 2016 reagiert offenbar die Hamburger Finanzbehörde endlich und informiert Olearius, die 170 Millionen Euro müssen zurückgezahlt werden. Der Skandal hätte hier eigentlich beendet sein können. Hamburg hätte noch vor Abschluss des parallel dazu laufenden Untersuchungsausschusses im Bundestag ein Zeichen setzen können. Doch so kam es nicht. Hamburg forderte die Gelder plötzlich nicht mehr zurück. Zu diesem Zeitpunkt berichtete bereits die Presse ausgiebig über Cum-Ex und die Ermittlungen gegen Herrn Olearius liefen weiter. Zusätzlich hatten bereits Finanzgerichte die Geschäfte als illegal eingestuft. Doch in Hamburg entschied man, auf die 50 Millionen illegal ergatterten Kröten aus 2009 zu verzichten. Am 1. Januar 2017 verjährte nämlich die Möglichkeit, die Gelder zurückzuholen. Als die verwirrten Kölner Beamten in Hamburg nachfragten, was passiert sei, wurde ihnen scheinbar aus Hamburg gesagt, bei einer solchen Entscheidung müssen die Risiken der Prozesskosten mit einbezogen werden. Die Hamburger Finanzbehörde fürchtete sich vor Prozesskosten, durch die sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zu 50 Millionen Euro für den Haushalt hätte eintreiben können? Es ist ein schlechter Witz. An diesen beiden Fällen sehen wir, dass weder die Politikerversprechen des Jahres 2008, das Bankensystem künftig krisensicher zu machen, noch die hoffnungsvollen Andeutungen und Beschwörungen in Talkshows der Nation, dass die Bankiers sich das nächste Mal ein klein wenig verantwortungsbewusster verhalten mögen, irgendetwas gebracht haben. War auch nicht anders zu erwarten. Dabei will ich nicht suggerieren, dass rein gar nichts passiert wäre. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Ende Dezember 2009 Eckpunkte für eine Reform der Bankenregulierung vorgelegt. Diese Eckpunkte umfassen unter anderem eine Harmonisierung der Eigenkapitaldefinition, eine Schuldengrenze, Maßnahmen zur Minderung der prozyklischen Wirkungen der Eigenkapitalregulierung und Standards für die Liquidität von Finanzinstitutionen. In Deutschland wurde im Oktober 2008 der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung gegründet, der staatliche Garantien bei Liquiditätsengpässen, Eigenkapitalstärkungen oder Risikoübernahmen bis zur Höhe von Euro 470 Milliarden anbietet. Dazu gehört auch die Gründung von Bad Banks, also Zweckgesellschaften, in die hochriskante, sogenannte toxische Kredite und Wertpapiere eingebracht werden. Durch Dekonsolidierung, also eine Bilanzpolitik, die eine Isolierung der Bad Bank aus dem Konzernabschluss der bilanzverkürzenden Bank anstrebt, kann die Trennung vom hohen Risiko auch bilanztechnisch vollzogen werden, sodass nur eine gesunde Bank übrig bleibt. Ich muss wohl hier nicht extra darauf hinweisen, dass gerade Risikoübernahmen, die Erleichterung von Bilanzierungstricks oder die Möglichkeit, Verluste an eine sogenannte Bad Bank abzugeben, eher als Anreize für leichtfertiges und verantwortungsloses Verhalten von Banken zu verstehen sind. Man sagt damit, macht was immer ihr wollt und wenn es schief geht, springt der Steuerzahler ein. Selbstredend gibt es Menschen, die sich da nicht zweimal bitten lassen. Es gibt wohl gute Gründe, weshalb der Dalai Lama und Nelson Mandela nie für eine deutsche Bank gearbeitet haben. Die Moral von der Geschichte? Mir ist erinnerlich, dass ich so etwas im Attac-Magazin schon mal gesagt hätte, ist, dass man politische Macht und das ebenso mächtige Werkzeug Geld nicht in die Hände von dummen, ahnungslosen oder unmoralischen Menschen geben darf. Das bedeutet praktisch, dass Berufspolitiker keine Macht und Reiche und ihre Bankiers kein Geld haben dürften.